ARD.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wann haben Sie sich das letzte Mal gefragt, ob Sie sich edel und gut verhalten, ob Sie fair zu Ihren Mitmenschen sind, niemanden beleidigen, sich einsetzen für Schwächere, für Menschen, die qua Geburt vielleicht nicht so viel materielles Glück, nicht so gute Chancen geschenkt bekommen haben? Wie steht es um Ihren Umgang mit der Umwelt und mit der Frage, welche Erde wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen, wie wir mit Minderheiten umgehen und uns für Diversität einsetzen? Alles große Fragen der Moral. Schwierig zu beantworten, aber es zeichnet uns als Gesellschaft aus, dass wir dazu eine Haltung suchen und diese auch zeigen wollen. Und das ist ja auch gut so. Was ist aber, wenn es etwa in den sogenannten sozialen Medien in der moralischen Auseinandersetzung gar nicht mehr um die Sache geht, sondern vorrangig um Selbstdarstellung und Prestigegewinn, gewissermaßen um Akkumulation moralischen Kapitals, um Moral als Statusobjekt? Dann sind wir, so beschreibt es unser heutiger Gast, mittendrin im Moralspektakel. Ich begrüße ganz herzlich den Philosophen und Publizisten Philipp Hübel, zugeschaltet aus Berlin. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen. Hallo.
Guten Morgen.
Moralspektakel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Das ist der Titel des aktuellen Buches von Philipp Hübel. Er meint, ganz verkürzt gesprochen, Moral als Show, das ist letztlich der Nährboden für Populismus, für Symbolpolitik und wirkungslose Maßnahmen gegen Diskriminierung. Er plädiert stattdessen für eine universelle Ethik, die tatsächlich die Missstände beseitigt und, so formuliert er es, bei der nicht bestimmte Opfergruppen oder autoritäres Denken im Mittelpunkt stehen, sondern der selbstbestimmte Mensch. Herr Hübel, Moralspektakel, der Titel des Buches. Es geht um Moral als Statussymbol, so formulieren Sie das, speziell in der Sprache, in Dialogen im Netz und sonst wo, wo wir zeigen wollen, dass wir besonders gut sind. Ich steige daher mal direkt ein mit einer persönlichen Frage. Haben Sie denn mal gegendert?
Nein, habe ich nicht. Ich verwende aber ab und zu mal so die abwechselnden Formen. Wenn ich Beispiele nenne, dann ist es mal eine Richterin und mal ein Arzt oder mal umgekehrt, um das ein bisschen auszugleichen.
Aber sowas wie WissenschaftlerInnen oder SteuerzahlerInnen, das würde Ihnen heute nicht über die Lippen kommen?
Nein, und ich glaube auch, dass es ganz gute Argumente gibt, die eher dagegen sprechen, zu gendern.
Welche Argumente sind das?
Ich glaube, die Leute, die Gendern befürworten, machen eigentlich zwei Annahmen. Die erste ist, dass Deutsche diskriminiert, dadurch, dass es eben diese maskuline Pluralform gibt. Ja, wir sagen Steuerzahler und meinen damit Männer, Frauen und andere. Das ist die eine These. Und die zweite These ist, wenn ich das jetzt aber ändere, wie Sie es gerade gemacht haben, durch diese gegenderten Formen, dann wird das irgendwie ausgeglichen, die Welt wird besser oder wir diskriminieren weniger. Und ich halte beide Thesen für, also vorsichtig formuliert, für schlecht begründet und etwas schärfer gesagt für falsch. Denn es wurden bisher noch keine repräsentativen Umfragen gemacht, die jetzt wirklich zeigen, dass Leute diese Form nicht verstehen. Wenn ich sowas sage, wie die Steuerzahler werden zur Kasse gebeten, dass die Leute nicht wissen, oh, Frauen sind eigentlich auch Steuerzahler. Wenn das so wäre, müsste man ja auch immer nachfragen. Und umgekehrt vielleicht noch ganz kurz, die ganzen Experimente, die dann gemacht werden, wenn man jetzt diese anderen Formen verwendet, SteuerzahlerInnen, dann denken die Frauen auch nicht, Versuchspersonen auch nicht mehr an Frauen oder mehr an Männer oder an Leute, die nicht binär sind.
Nun gendern die Leute, die das tun, ja im Namen der Inklusion. Also ich will alle mit meinen, ich will alle mitnehmen, ich will freundlich sein, ich will einladend sein. Das ist doch eigentlich ein schönes, ein menschliches Anliegen.
Ja, das ist, glaube ich, auch das, was dahinter steht. Die Leute kennen ja die Studien nicht. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wer gendert jetzt eigentlich, dann zeigt ihr, gibt es eine spannende Untersuchung, wenn man Leute einfach mal so Fragebögen gibt und sagt, hier, da geht es um was ganz anderes. Möchtest du den in gegenderter oder nicht gegenderter Form haben? Und dann schaut man sich an, wer nimmt denn eigentlich den Gegenderten gerne? Also wer möchte das wirklich so lesen? Dann zeigt sich, das sind eher gebildete als ungebildete Menschen, eher reich als arm, eher Stadtmenschen als Landmenschen, eher jung als alt und eher Frauen als Männer. Und das erklärt auch, warum die grünen Wähler am meisten gendern, die AfD-Wähler am wenigsten. Und daran sieht man schon, aha, das sind alles Merkmale, also gendern sind alles Merkmale, die was mit linksliberalem Denken zu tun haben. Also wer linksliberal ist, gendert eher. Und dann kann man sich klar machen, aha, das geht vielleicht nur vordergründig darum, die Welt wirklich besser zu machen. Es geht aber scheinbar auch darum, erstmal zur richtigen Gruppe zu gehören und die Signale zu senden.
Also sprachliche Regelungen, die eigentlich inklusiv wirken sollen, würden so weit gehen, dass die dann eigentlich Menschen ausschließen, also Menschen, die nicht so gut Englisch können zum Beispiel, die keine Akademiker sind. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen, wenn zum Beispiel über sexuelle Identitäten oder Vorlieben gesprochen wird, dieses Muster.
Ja, wäre genau meine These. Gendern ist gar nicht so leicht, weil es viele Formen gibt, die schwierig zu lernen sind. Noch schwieriger ist die sogenannte inklusive Sprache. Das ist ja nur so ein Teil davon. Also die ganzen neuen Begriffe, die wir verwenden sollen, POC, Person of Color, Intersectionality, Victim Blaming. Dieses ganze neue Vokabular ist ein englisch-lateinisches Fachvokabular, das man beherrschen kann, aber nur, wenn man einen bestimmten kulturellen Bildungshintergrund hat. Und oft ist das neue Vokabular schwer zu lernen. Es ändert sich ständig. Es gibt diese Abkürzung LGBTQAI+. Nur wenige wissen, wofür jetzt die einzelnen Buchstaben stehen. Und das hat als Nebeneffekt, dass die sogenannte inklusive Sprache häufig exklusiv ist. Es ist ja ein bisschen wie das Latein der neuen Eliten. Es ist eine Fachsprache, die auch einen Sinn hat. Und auch eine Begründung teilweise, aber die den Nebeneffekt hat, dass Leute ausgeschlossen werden.
Und wenn ich mich in einem gewissen Milieu bewege, kann ich sicher sein, dass wenn ich diese Formulierung verwende, dann kann ich signalisieren, ich gehöre zu euch.
Ich glaube, das ist eine wichtige Funktion, die Sprache auch erfüllt. Wir wollen immer zeigen, dass wir zu Gruppen gehören. Und das kann sein, dass wir zu der Gruppe gehören wollen, die ein bestimmtes Einkommen hat oder die bestimmte Hobbys hat oder bestimmte Interessen. Aber ich glaube, es gibt auch sowas wie moralische Gruppen. Es gibt Signale, mit denen wir zeigen können, aha, ich gehöre jetzt zum Beispiel zu den eher, sagen wir mal, progressiven Kosmopoliten, die besonders weltoffen und weltgewandt sind. Ja, oder ich könnte aber auch zeigen, dass ich zu den bodenständigen Traditionalisten gehöre, indem ich das jetzt sozusagen demonstrativ ablehne.
Jetzt kann man auch beobachten, aber auf der anderen Seite die Menschen, die sehr gereizt auf solche Sprachmaßnahmen reagieren, auch das ist für mich eigentlich eine der Pointen, das sind oft gerade nicht die Leute, die diese Ziele einer gerechteren Welt nicht teilen, sondern es macht sie einfach sauer, dass es im Grunde Codes eines Milieus sind, wie Sie sagen, zu dem sie dann wiederum keinen Zugang haben.
Ja, ich glaube, also dass man den sogenannten Rechtsruck, den autoritären Rückschlag, könnte man sagen, in ganz Europa, aber vor allem auch in Deutschland, kann man auch dadurch erklären, dass man sieht, das hat was mit Status zu tun, das hat was mit Anerkennung zu tun. Es sind nicht nur ökonomische Gründe, Abwertung, was immer gesagt wird, sondern es hat was mit Status zu tun. Und wenn es jetzt eine Gruppe gibt, die ein bestimmtes Vokabular hat, die sich damit zu erkennen gibt und ich diese Gruppe ablehne, weil sie mir vielleicht Vorschriften macht, weil sie aus der Sicht des Kritikers sozusagen zu viel Macht hat oder an den Schaltstellen sitzt, das muss ja auch gar nicht immer stimmen, dann kann ich demonstrativ zeigen, aha, diese Art zu sprechen und dann damit auch zu denken, lehne ich ab.
Wenn ich das so zeige, dann berufe ich mich ja meinerseits auch auf Moral. Wenn ich das so stark ablehne, dann sehe ich mich als Sprachkritiker ja auch auf der Seite der Moral. Ihr Buch trägt den Titel Moralspektakel. Also es ist ja auch eine Art Prestigegewinn, Gendern dann schlecht zu finden. Ich kann damit demonstrieren, ich bin ein edler Sprachwahrer.
Ganz genau. Also die großen Konflikte, die wir haben, die wir in der öffentlichen Diskussion austragen, sind ja immer moralische Konflikte. Sie haben was mit Werten und Normen zu tun. Also wie sollten wir als Gesellschaft zusammenleben? Was ist richtig und was ist falsch? Was sollen wir tun? Was ist ein gutes Leben? Also diese Fragen stecken immer dahinter. Und die, die Gendern ablehnen, die sagen, ja, was ihr da macht, ist zum Beispiel ausschließend oder ist arrogant oder es führt nicht zu dem, was gut ist und was wir tun, ist auch etwas zu bewahren, nämlich die alte Art zu sprechen oder die normale Art zu sprechen. Also jeder hat Werte, die Werte werden verhandelt und Gendern ist deshalb so ein Aufregerthema, glaube ich, weil natürlich die Sprache sehr eng mit unserer Persönlichkeit verbunden ist. Wenn mir jemand sagt, ich soll anders reden, das greift schon sehr stark in meine Autonomie ein. Andere Dinge regen uns nicht so stark auf, weil die nicht so stark in unser Leben eingreifen.
Jetzt gibt es eine neue Entwicklung oder relativ neue Entwicklung. Man sieht jetzt auch in E-Mails ganz viel Signaturen, in denen die Absender dann angeben, mit welchen Pronomen sie zu umschreiben sind. Das kann ja sehr sinnvoll sein, wenn sich jemand also weder als Mann noch als Frau definiert. Also dass wir diese Person dann auch richtig ansprechen. Sie sehen das in dem Buch aber recht differenziert und sind nicht so wirklich begeistert davon?
Ja, die Grundidee dahinter ist immer, von diesen ganzen neuen moralischen Vorschlägen und auch die neue Art zu reden, ist immer, es soll mehr Gerechtigkeit hergestellt werden. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, passiert das auch wirklich durch diese Handlung? Ja, jeder will ja Gerechtigkeit, jeder will in einer fairen Gesellschaft leben. Und das Interessante bei den Pronomen ist, wenn man die angibt, also über 99% haben das biologische Geschlecht, das auch mit ihrem sozialen Geschlecht übereinstimmt. Also sie sind biologisch Männer, aber fühlen sich oder identifizieren sich, wie man heute sagt, auch als Männer. Also für einen ganz kleinen Teil von Transpersonen, die sagen, ich habe zwar einen bin mit einem bestimmten biologischen Geschlecht geboren, aber ich fühle mich zu dem anderen Geschlecht zugehörig. Für die gilt es vielleicht, dass sie ein anderes Pronomen verwenden. Also müsste man eigentlich nur ganz selten das überhaupt mitteilen. Jetzt sagen diese 99% da in ihrer E-Mail-Signatur, er oder sie. Und man weiß es doch in den meisten Fällen. Also man kann sich fragen, wofür brauchen wir das überhaupt? Und das Interessante ist, bei Pronomen ist ja so, wenn wir über Leute reden, verwenden wir Pronomen. Also wenn ich in der dritten, also wenn ich über jemanden lästere, etwas zugespitzt gesagt, dann muss ich über die Person als er oder sie sprechen.
Gerade nicht, wenn ich ihn anspreche. Ne?
Genau, ja. Aber in den E-Mails sage ich einfach lieber Liebe oder je nachdem, wie die Person angesprochen werden möchte. Das heißt, in dem Moment, wo ich das signalisiere, geht es ja nicht darum, dass die andere Person jetzt mir besser antworten kann, denn sie hat keine neue Information gewonnen, sondern es geht darüber zu zeigen, ich bin sensibilisiert für dieses Thema, dass es eine ganz kleine Gruppe gibt, bei denen das halt nicht zusammenpasst. Und natürlich, wenn das ganz viele machen in einer Gruppe, das ist halt auch interessant, dann wirkt man, wenn man das nicht mehr macht, wie jemand, der das ablehnt. Das kippt dann irgendwann. Ich bin jetzt plötzlich der Einzige, der da nicht eher ihm
oder Day gibt es
ja
auch noch.
Ne? Genau, das wäre jetzt ja der Sonderfall von den ganz seltenen Fällen, wo Leute sagen, ich habe weder er noch sie, ich bin irgendwie nicht binär oder fluid und ich habe ein Neopronomen, nennt man das, habe ein neues mir ausgedacht oder eins genommen, was es da so gibt. Aber wie gesagt, das ist ein extrem markierter Fall.
Jetzt haben wir über diese Beispiele gesprochen. Das sind nur zwei Beispiele aus dem ganzen Buch für das, was Sie Moralspektakel nennen. Hat denn diese Neigung, dass man das besonders demonstrieren will, dass man das zeigen will, dass man gut ist, dass man zu dieser Gruppe der Guten gehört. Hat das in den letzten Jahren in Ihren Augen zugenommen? Und womit hat das zu tun?
Ja, das wäre genau meine These. Also erstmal wollen alle Menschen von ihren Freunden und Bekannten als moralisch angesehen werden, ne? Als zuverlässig, hilfsbereit, ehrlich und so weiter. Danach wählen wir auch unsere Partnerinnen und Partner aus. Also das ist vollkommen normal. Und wir wollen das natürlich auch ein bisschen zeigen. Also wir finden das gar nicht so schlimm, wenn wir so wahrgenommen werden. Da würden wir jetzt auch nicht protestieren. Jetzt gibt es aber das Phänomen der sozialen Medien. Vor ungefähr 10 Jahren haben die sozialen Medien die Like-, Share- und Kommentarfunktionen eingeführt. Also es ist so, dass jeder jetzt nicht nur als Publikum eine kleine Gruppe hat von Freunden und Verwandten, die ihn gut kennen, sondern jede Person hat jetzt auch die Möglichkeit, von der ganzen Welt potenziell beurteilt zu werden, sobald diese Person einen Auftritt hat in den sozialen Medien, vielleicht auch einfach auf einer Webseite, irgendwo in der Öffentlichkeit. Und sobald das passiert, macht man dieses Reputationsmanagement und muss besonders klar zeigen, wo man steht, weil man ja fehlinterpretiert werden kann. Also sobald ich in den sozialen Medien etwas poste, weiß ich, das könnte mir jetzt falsch ausgelegt werden, bin ich lieber vorsichtig. Und jetzt kommt's, ich bin natürlich auch verlockt, jetzt mich vielleicht ein bisschen moralischer darzustellen, als ich tatsächlich bin, denn es ist ja schwer zu widerlegen oder zu überprüfen. Ich habe ja nicht den Freundeskreis, der mich gut kennt, sondern es sind ja alle möglichen Leute da draußen. Und dann fängt es plötzlich an, dass die Leute sich gegenseitig überbieten und natürlich auch die Signale senden wollen der Gruppenzugehörigkeit.
Und es sind, wie Sie das im Buch nennen, teilweise ja recht, sagen wir mal, günstige Signale, die nicht viel kosten. Deswegen ist es wohl auch kein Zufall, dass man sich für solche Angelegenheit auch gerne Themen wählt, die ganz, ganz weit weg und ganz, ganz groß sind und die nicht so im Nahbereich sind. Das ist auch eine Beobachtung von Ihnen.
Ja, das wäre auch meine These. Also erstmal, Sprache ist ein billiges Signal, weil ich kann ganz leicht sagen, ich bin gegen Rassismus oder ich bin für mehr Klimaschutz. Ja, wenn ich das sage, dann muss ich einfach nur 5 Wörter sagen, das kostet mich noch nichts. Wenn ich im Freundeskreis sage, ich bin ein zuverlässiger Mensch, aber niemals beim Umzug helfe, dann werde ich schnell entlarvt. Also das ist kostspielig, sich da sozusagen als moralischer darzustellen, als man ist. In den sozialen Medien kann ich fast gar nicht widerlegt werden. Also ist das erstmal leicht. Und wenn ich mir jetzt noch ein Thema wähle, das so groß ist oder so wenig mit dem Leben zu tun hat, dass es auch sozusagen gar nicht in mein eigenes Leben eingreift, egal wie ich mich positioniere zu einem Krieg oder zum Klimawandel und so weiter, dann halte ich das sozusagen auch von mir fern. Dann wird keiner zu mir hinkommen und sagen, aber du hast dich jetzt im Krieg selber nicht eingesetzt. Also sobald ich Sprache habe und über Dinge rede, die weit weg sind, bin ich eher verlockt, das einzusetzen, vielleicht auch um mich zu positionieren vor anderen.
Jetzt wissen wir, dass das kostet nicht viel, irgendwas zu liken oder irgendwas schnell mal zu kommentieren. Jetzt wissen wir auf der anderen Seite auch, aber auch, es kann eine Wirkung haben. Also die öffentliche Meinung kann ja auch Dinge verändern. Ist es nicht auch ein gewaltiger Fortschritt, also dass wir heute in Zeiten leben, in denen wir uns diesen moralischen Fragen stellen, also dass wir empfindsam sind, uns für Benachteiligte einsetzen und dass eben nicht das Recht des Stärkeren durchgängig herrscht und wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen? Ich meine, also wo wären wir ohne Moral? Das ist ja die Frage.
Genau, also das sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen die letzten 70 Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte der Moral. Die ganze Welt ist moralischer und besser geworden. Wenn wir in die Nachricht gucken, denken wir immer, das kann doch nicht sein. Wir hören ständig von Mord und Totschlag und von Krieg. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, zeigt sich immer weniger Menschen sterben durch körperliche Gewalt. Wir haben immer höhere Standards der Rechtsstaatlichkeit, Demokratiefähigkeit. Wir sind in Deutschland so liberal und weltoffen wie nie zuvor. Das zeigen alle großen Untersuchungen. Also das ist erstmal ein großer Fortschritt und der hat natürlich auch mit Sprache, mit Signalen und so weiter zu tun. Und jetzt gibt's aber das Phänomen, dass wir, sobald wir in so einem Zustand sind und uns dann jetzt noch anonym vor anderen darstellen können, dass natürlich auch, weil das so ein hoher Wert ist, dass dann auch als Währung verwenden und inflationär verwenden. Also immer nur noch die richtigen Signale senden.
Ohne moralische Empörung, also um nochmal darauf zurückzukommen, auf die Likes und das öffentliche Zeigen, welche Meinung man hat, hätte es ja aber auch so manchen Fortschritt Richtung menschenfreundlicheres Leben auch nicht gegeben in der Geschichte. Also es gibt ja erfolgreiche Beispiele, Abschaffung der Sklaverei, Frauenrechte, Umweltschutz, Ökologie, Kritik an krassen Auswüchsen des Kapitalismus. Also es kann ja doch auch einen Wert haben, seine Meinung so zu zeigen, und sei es auch nur oberflächlich.
Oder ganz genau, also man muss, wie gesagt, das sind die großen Fortschritte, die wir errungen haben, und natürlich ist dafür Empörung wichtig. Empörung ist moralischer Zorn. Also ich sage, die Leute haben da nicht nur kühlen Kopfes gesagt, das ist ja irgendwie unfair, dass da Menschen versklavt werden oder das geht doch nicht, dass Frauen nicht wählen können, sondern das hat sie emotional bewegt, hat sie auf die Straße gebracht, demonstrieren lassen, aktiv werden lassen, in die Politik gehen lassen und so weiter. Also das braucht man auf jeden Fall. Ich beschreibe sozusagen den zweiten Aspekt, dass man das auch immer zur Kommunikation einsetzt. Und das kann man gar nicht verhindern. Also auch ein Aktivist, dem es wirklich um die Sache geht, eine Aktivistin, die es wirklich um die Sache geht, muss das irgendwie darstellen. Aber es gibt halt diese zweite Achse von Leuten, die dann nur noch primär die Darstellung wählen und auf der Seite der Taten, also der tatsächlichen Handlungen, gar nichts mehr machen. Ne? Also die dann sozusagen nur noch den richtigen Hashtag oder das richtige Quadrat posten.
Friederike Sommen hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65 100, eine Anmerkung. Die Freundin, alles Akademiker, Eltern, Geschwister meines Sohnes, sagte zum Beispiel, Statistiken könnten nur Akademiker nicht interpretieren. Ich habe noch nicht mal Abitur und fand mich dann schon ein bisschen diskriminiert, schreibt Friederike Sommen. Wie ist Ihre Reaktion auf sowas? Also man kann sich auch in solcher Hinsicht diskriminiert fühlen als Frau.
Aber Sie, Akademikerin, ich hatte das jetzt gerade so interpretiert, Akademiker versus Nicht-Akademiker, dass das hier die Differenz ist.
Ja, bestimmt, die kann man auch sehen, ja.
Ja, weil sie sagt, sie hat nicht studiert oder hat kein Abitur. Ja. Also es gibt natürlich viele Ebenen der Diskriminierung. Diskriminierung heißt erstmal jemanden benachteiligen aufgrund einer Zugehörigkeit, einer Gruppe. Wir denken hauptsächlich an Ethnie und Geschlecht, aber es gibt natürlich viele andere Dimensionen. Im Grundgesetz sind 6, glaube ich, aufgeführt. In anderen Gesetzgebungen sind noch mehr. Und im Berliner Landesgesetz zum Beispiel, da ist auch die soziale Klasse angegeben. Und das wird oft, sagen wir mal, übersehen. Das wäre auch einer meiner Kritikpunkte, vor allen Dingen von den Leuten, die zur Akademikerklasse gehören. Die achten auf Diskriminierung durch Hautfarbe, Geschlecht, vielleicht noch sexuelle Orientierung. Denen ist aber oft nicht klar, dass die Herkunft und die Bildung einer der stärksten, vielleicht sogar der stärkste Faktor ist, der die Lebensentfaltung ermöglicht oder verhindert. Und da haben die dann oft einen blinden Fleck. Und ich würde das auch so sehen, wer das sagt. Kleine Fußnote dazu. Natürlich gibt es auch Dinge, die schwierig sind. Also Statistik ist schon für Geisteswissenschaftler sehr, sehr schwierig. Also man muss da schon ein besonders mathematisches Talent haben. Deshalb ist das leider so, dass nur eine kleinere Zahl von Menschen richtig gut kann. Selbst Statistiker machen Fehler in Statistiken. Aber grundsätzlich gibt es so eine Art Klassismus, der Akademikergruppe. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch die Sprache auch dazu gehört, ja, dass man seine Klassenzugehörigkeit unbewusst anzeigt, indem man das richtige Vokabular beherrscht und nicht merkt, dass man damit Leute ausschließt.
Sie haben die Diskriminierung angesprochen und die Kategorien, in denen man über Diskriminierung spricht. Sie und andere schreiben, der Begriff Opfer oder Opferhierarchie ist dabei besonders wichtig in diesem Statuskampf um die Moral. Können Sie das ein bisschen beschreiben, warum der Begriff Opfer da so wichtig ist?
Ja, ich komme mehr aus Berlin. Auf dem Berliner Schulhof ist Opfer ein schlimmes Schimpfwort. In bestimmten Kreisen ist es aber eher etwas Positives. Das hängt ein bisschen von der Moralkultur ab. Also wenn man eine Ehrenkultur hat, dann möchte keiner ein Opfer sein. Man möchte stark sein und Respekt haben auf der Straße, ne, und von anderen anerkannt werden. Und dann gibt es eigentlich die Kultur, der den meisten Menschen in Deutschland folgen, das ist die Autonomiekultur, wo es um Selbstbestimmung geht, innere Stärke und Würde. Und ich glaube, es hat sich jetzt, das haben Soziologen gezeigt, eine neue Moralkultur entwickelt, die man vielleicht Fürsorgekultur nennen könnte oder manchmal wird sie auch Opferrollenkultur genannt, wo ein besonders starker Wert darauf gelegt wird, wer ist benachteiligt oder diskriminiert oder wer kämpft vor allen Dingen dagegen. Also man möchte zeigen, man ist sehr fürsorglich, also achtet man besonders auf die, denen es schlecht geht. Und das kann so weit führen, dass da auch eine Sozialhierarchie eine Rolle spielt. Also dass man fragt, wer bekommt jetzt besonders viel Anerkennung? Und dann sind es Menschen, die gelitten haben, die benachteiligt sind, vielleicht durch ihre Herkunft, weil sie migrantische Wurzeln haben. Frauen haben vielleicht eher gelitten als Männer, sexuelle Minderheiten eher als die heterosexuelle Mehrheit und so weiter. Und da gibt es dann eine neue Hierarchie, wo Leute dadurch Anerkennung bekommen, zum Beispiel, dass man sagt, wir wollen jetzt einen Preis vergeben, aber es soll nicht jemand sein, der heterosexuell und weiß ist, sondern er soll mindestens oder sie soll mindestens ein oder zwei von diesen Kategorien erfüllen.
Dahinter steckt ja auch, dass man diesen Leuten unterstellt, dass sie die Welt automatisch ganz anders wahrnehmen als andere Menschen. Also dass bestimmte Menschen, die bestimmte Eigenschaften haben und nur diese die Welt so wahrnehmen können. Also sie bringen im Buch das Beispiel, da geht es glaube ich um Gedicht, das sollte übersetzt werden. Originalautorin ist schwarz, Übersetzerin eine Weiße und der wurde dann abgesprochen, dass sie so ein Gedicht überhaupt übersetzen darf und anrühren darf.
Ja, also das ist genau, das ist eine ganze Theorie steckt dahinter, die in einer Ausformung sagt, wenn man zu einer bestimmten Minderheit gehört, sieht man die Welt auch anders und hat eine Perspektive, die anderen nicht haben können. Ich glaube, da ist ein richtiger Gedanke dahinter, nämlich der Gedanke, dass alle Menschen blinde Flecken und Vorurteile haben. Und wenn man zum Beispiel, wenn es einem sehr, sehr gut geht und man sehr begütert ist, denkt man vielleicht nicht so viel im Leben darüber nach, wie geht es Menschen, die jetzt weniger haben. Ja, da muss man vielleicht noch einen kleinen Sprung machen. Und aber aus diesen Vorurteilen, Urteilsverzerrungen, die jeder Mensch hat, wenn er zu einer bestimmten Gruppe gehört, wird manchmal so eine Art Essenz gemacht, dass man gar nicht, also als Weißer gar nicht so denken kann wie ein Schwarzer, als Mann gar nicht so wie eine Frau. Und dass man dann, das ist noch ein weiterer Schritt, dass man, wenn man zu dieser Minderheitengruppe gehört, auch sozusagen mit Autorität über bestimmte Themen urteilen kann. Ich glaube, das ist auch ein Denkfehler und der führt dann zu solchen Ausformungen. Dass Amanda Gorman war das ja, die hat dieses Gedicht geschrieben zur Inauguration von Biden und das sollte übersetzt werden. Und da gab es die große Diskussion darüber, ob die Übersetzerin auch schwarz sein muss. Als ob man für eine Übersetzung sozusagen die Hautfarbe teilen muss. Amanda Gorman selber ist extrem privilegiert aufgewachsen. Ihre Mutter ist promoviert. Sie hat selber in Harvard studiert, ist inzwischen Millionärin, ist auch noch ein erfolgreiches Model nebenbei. Also sie ist in sehr vielen Hinsichten, weil sie extrem erfolgreich und auch sozusagen vom Schicksal belohnt worden oder hat einfach Glück gehabt in ihrem Leben und ist einfach sehr talentiert, muss man auch sagen. Und dann zu glauben, dass dieses eine Merkmal ihrer Hautfarbe irgendeine Relevanz hat für die Übersetzung, steckt dahinter. Aber es geht natürlich wiederum nicht, dass es wirklich so ist, dass jemand besser übersetzen kann, wenn er auch schwarz ist oder weiß. Das ist vollkommen irrelevant. Sondern es geht wiederum nur um diese Signalwirkung, das Moralspektakel, das nämlich dann die Verlage aufführen, die sich versichern wollen eigentlich gegen Angriffe. Also es geht ihnen nicht darum, sie machen nicht die Übersetzung besser, sondern sie wissen, es könnte sein, dass das jetzt von einer weißen Frau übersetzt wird und dann kriegen wir den Shitstorm oder den Ärger, im Vorfeld zu versichern, machen wir es lieber alles richtig.
Jetzt würden die Befürworter, also wenn ich jetzt mal die Gegenposition einnehme, ja sagen, also angesichts der grausamen Kolonialgeschichte, die ja noch weiter aufzuarbeiten ist und die auch möglicherweise symbolische Handlungen auch braucht, ist es da nicht doch angebracht, dass man da besonders sensibel ist und dann auch in der Hinsicht agiert, wie es da passiert ist?
Ich glaube, das sind zwei Fragen, die oft überblendet werden. Also die Geschichte, ich bin jetzt kein Historiker, ich weiß nicht, wie gut die Kolonialgeschichte aufgearbeitet ist. Mir sagen Historiker, die ist eigentlich extrem gut erforscht. Die deutsche Kolonialgeschichte, überhaupt die Weltkolonialgeschichte, ist sehr, sehr gut erforscht. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie stark sie im öffentlichen Bewusstsein ist. Da kann man vielleicht noch mehr machen. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie viel da jetzt in Schulbüchern oder so stehen sollte, wie viel Kurse es dazu an der Uni geben sollte. Aber das wird oft überblendet, diese geschichtliche Frage mit den aktuellen Fragen heute. Und es wäre jetzt schon sehr weit hergeholt zu sagen, die weiße Übersetzerin aus, ich glaube, das war Holland oder Belgien, ich glaube, Holland war das, kann die Amanda Gorman ein Gedicht nicht übersetzen, weil es vor 400 Jahren eine Kolonialzeit, also 400 Jahre lang eine Kolonialgeschichte gegeben hat. Also der kausale Zusammenhang ist so groß, dass es eigentlich unseriös ist zu sagen, das wirkt sich noch irgendwie auf die Übersetzung aus. Daran sieht man eigentlich wieder, es geht mehr um diese symbolischen, nicht um tatsächliche kausale Zusammenhänge, sondern um symbolische Signale, die man senden möchte.
Philipp Hübel ist heute unser Gast, Publizist und Philosoph. Moralspektakel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht, ist der Titel seines Buches. Sie können Ihre Fragen stellen per WhatsApp 0681 65 100, bitte eine Textnachricht, oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Bernd Michael Sommer hat geschrieben, wo sehen Sie denn noch die anderen Hauptschauplätze des Moralspektakels? Gehören politische Positionen bestimmter Art auch dazu?
Ja, selbstverständlich. Also Symbolpolitik ist das beste Beispiel. Man kann bei allen Handlungen immer fragen, oder bei allen Sprachhandlungen kann man eigentlich, bei allen Aussagen kann man sich immer fragen, was folgt daraus jetzt tatsächlich für die Welt? Also folgt daraus jetzt aus einer Kundgebung oder einer Rede, folgt jetzt da ein Gesetzesentwurf und eine Gesetzesänderung und dadurch verändert sich das Leben der Menschen. Vielleicht werden die Zugangsbedingungen zur Bildung besser oder das Steuersystem wird geändert oder irgendwelche Regulierungen, davon profitiert die Mehrheit. Ja, dann würde ich sagen, dann geht es wirklich um Politik. Oder geht es jetzt nur oder fast ausschließlich um diese symbolische Geste, dass man zum Beispiel sagt, ich bin tief erschüttert darüber, dass es schon wieder diesen Anschlag gegeben hat. Daraus folgt jetzt noch nicht so viel und das ist erstmal nur ein Symbol. Natürlich sind Symbole in der Politik auch wichtig. Ohne Symbole gibt es keine Politik, aber man kann sich schon fragen, wie sozusagen folgenschwer oder sinnvoll ist denn eine bestimmte Maßnahme oder eine bestimmte Äußerung.
Eine weitere Frage kommt von Martin Rees, hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Letzte Generation ist nach der Meinung des Autors das öffentlich kritisierte, fast militante, sehr bestimmte Auftreten der letzten Generation auch als moralisierender Aktionismus zu bewerten. Darüber schreiben Sie ja im Buch. Ne? Und da schreiben Sie ja, deren Auftreten, das hat ja einen Preis. Aber sagen Sie selbst.
Genau, also es ist jetzt erstmal kein billiges Signal, wie einfach jemand, der nur sagt, ich bin dafür, dass mehr getan wird für Klimagerechtigkeit, das würde fast jeder unterschreiben, sondern erstmal sind die Leute, die sich jetzt an die Straße kleben, teilweise ja auch in Lebensgefahr gebracht haben, die riskieren schon etwas. Ja, man kann sich aber trotzdem fragen, haben die Aktionen den Effekt, den sie haben sollten? Und die Idee war ja erstmal, wir setzen uns für die richtige Sache ein, das teilen die meisten Menschen in Deutschland, zeigen die Umfragen. Ne? Wir wollen alle, dass die ganze Welt besser gegen den Klimawandel agiert. Aber die Frage ist, haben diese Aktionen tatsächlich auch diese Ziele gebracht? Inzwischen haben ja einige von den Gruppen aufgehört, diese Klebeaktionen zu machen, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass das eher die Leute gegen sie aufgebracht hat. Also es war das falsche Mittel. Es ist schwer im Aktivismus, die Mittel zu wechseln, weil man oft Mittel mit Zielen überblendet. Also es ist eigentlich eine gute Einsicht zu sagen, ja, wir haben das jetzt versucht, es hat irgendwie nicht funktioniert, die Leute sind dadurch nicht mehr auf uns zugegangen, sie haben nicht ihr Wahlverhalten geändert, sie haben nicht ihr Verhalten geändert, das war irgendwie zu ambitioniert, das Projekt, wir waren vielleicht die falschen Mittel, wir machen jetzt etwas anderes. Aber natürlich ist es auch eine Form von Moral zu sagen, wir kleben uns hier fest und machen euch darauf aufmerksam, dass euer Verhalten moralisch fragwürdig ist. Nämlich nicht nur durch das, was ihr direkt tut, sondern durch die Kosten, die ihr indirekt produziert, das gilt für jeden Menschen. Ja, wir produzieren auch immer durch unser Leben Kosten und wir produzieren zum Beispiel Kosten für die Umwelt.
Manche sagen ja, angesichts dieser anderen großen Krisen, die wir in der jüngsten Zeit erlebt haben, haben die Menschen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit für den Umweltschutz. Würden Sie sagen, dass diese großen Krisen uns eher noch mehr zum Moralisieren und zur Moral bringen oder im Gegenteil davon wegbringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich noch nicht gar nicht so gründlich drüber nachgedacht. Es gibt natürlich so Aufmerksamkeitsspannen, ne? Also die großen Hintergrundprobleme, die weltweite Migrationsbewegung gehört dazu, die soziale Ungerechtigkeit und der Klimawandel. Es gibt noch ein paar andere Umbrüche durch Digitalisierung. Die gehen ja nicht weg. Die bleiben konstant da. Und da gibt es natürlich, aber die Aufmerksamkeitszyklen der Medien sind natürlich nicht so, dass die dauerhaft dann Thema bleiben, sondern da kommen dann wieder andere Dinge. Dann hat man das irgendwie durchdiskutiert, hat alle Positionen gehört und jetzt sind wieder andere Dinge wichtig. Also das läuft manchmal gegeneinander, aber es gibt natürlich schon so eine Art Transformationserschöpfung, sagen einige Soziologen, ich glaube zu Recht, dass es so viele Umbrüche gab in den letzten 20, 30 Jahren, eben durch Digitalisierung, Globalisierung, dieser schnelle Wandel, der unser Leben ja bis in die kleinsten Details umgewälzt hat. Man muss sich nur mal klar machen, wie das Leben ohne Smartphone war noch vor etwa 15 Jahren. Das führt schon dazu, dass man natürlich so vielleicht nicht mehr so die Kraft hat, sich jetzt immer wieder auf neue Veränderungen einzusetzen. Und das könnte auch erklären, warum es diese autoritäre Reaktanz gibt, diesen Rückschlag, dass Leute sagen, ich habe jetzt so viel mich gewandelt, ich kann einfach nicht mehr damit machen. Ich habe auch keine Lust mehr und keine Kraft mehr, damit zu machen.
Elisabeth Rammacher aus Namborn hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Ist es nicht auch eine sehr deutsche Eigenart, gerne auch überkorrekt zu sein und alles ganz genau und richtig zu machen? Auch unsere Sprache lädt ja dazu ein. Gendern ist in vielen Sprachen ja gar nicht möglich. Würde uns ein bisschen mehr Lockerheit nicht viel mehr gut tun als Korrektheit? Fragt oder merkt an Elisabeth Rammacher.
Ja, Lockerheit ist immer gut, ein bisschen Humor ist auch gut. Die Beobachtung, dass es eine besonders deutsche Eigenschaft ist, genau zu sein, ist eigentlich die Definition von dem Wort moralisieren. Da hat man ja früher an die Prinzipienreiter gedacht, ja, die gesagt haben, aber hier steht es aber anders oder ne, der Zaun muss aber 2,20 Meter und nicht 2,50 Meter Abstand haben und so weiter. Also Leute, die sich auf zu viele Kleinigkeiten fokussiert haben, das gehört, glaube ich, ist auch ein Phänomen des Moralspektakels, sozusagen das Alte, was wir aus der vordigitalen Zeit kennen, also Prinzipienreiter und Leute, die so kleinlich sind. Aber ich glaube, dieses neue Phänomen, dass man zeigen möchte, wie entweder wie sensibel und großherzig man ist oder auf der anderen Seite wie tough und stark und unerschütterlich auf der anderen Seite, das ist ein Phänomen, das man in ganz vielen Ländern nachweisen kann. Also man kann zeigen, dass in eigentlich der gesamten westlichen Welt dieses moralische Vokabular auf der einen Seite in die Höhe geschossen ist. Alle verwenden das jetzt, um zu zeigen, dass sie progressiv sind. Und auf der anderen Seite reagieren die Leute allergisch dagegen. Mhm. Also so eine Art Polarisierung der öffentlichen Diskussion. Nicht der Menschen selber, in Deutschland sind die Menschen nicht polarisiert, aber der öffentlichen Diskussion, der sozusagen Polarisierungsunternehmer, die da in der Öffentlichkeit miteinander streiten.
Das haben Sie jetzt eben in so einem Nebensatz gesagt. Also viele Kommentatoren würden ja schreiben, die Gesellschaft ist polarisiert. Aber das ist auch eine der Pointen Ihres Buches, dass Sie sagen, das gibt ja eigentlich keine soziologische Studie her, dass Deutschland wirklich polarisiert ist. Zu dem Schluss kommt man nur, wenn man halt die Welt in den sozialen Medien wahrnimmt.
Ja, wenn man durch die falsche Linse schaut. Also das kommt jetzt nicht von mir. Ich bin ja kein empirischer Soziologe, aber eine große Studie von Steffen Mau und Kollegen hat das ziemlich gut nachgewiesen. Die meisten Menschen ordnen sich der Mitte der Gesellschaft zu und auch in diesen großen Gerechtigkeitsfragen, Verteilung, Klimagerechtigkeit, wie gehe ich mit Minderheiten um und so weiter, haben die meisten Deutschen ungefähr dieselbe Auffassung. Also wir haben eine relativ starke, stabile Mitte der Gesellschaft und nur wenige ordnen sich rechts und links am Rand ein. In anderen Ländern, Frankreich oder in den USA, ist das anders. Da dünnt die Mitte aus. Und die Leute bewegen sich wirklich von der Mitte weg zu den Außenpositionen. Also eine dünne Mitte mit starken Außenpositionen, das ist typischerweise Polarisierung. Das kann man in Deutschland bisher nicht so nachweisen. Aber wir sehen natürlich die Welt hauptsächlich darüber, wie sie öffentlich präsentiert wird. Nicht nur in den sozialen Medien, auch in den Talkshows, in den öffentlichen Diskussionen und so weiter. Und da bekommen natürlich die Außenpositionen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Die sind erkennbarer. Und viele, die in der Mitte der Gesellschaft sind, ziehen sich auch aus der Diskussion zurück, ne, wenn man eine Mittelposition hat. Da muss man es immer mit rechts und links aufnehmen. Man wird immer angegriffen. Und viele machen so eine rationale Überlegung. Das zeigen auch Studien, die denken sich, naja, ich könnte dazu jetzt was sagen. Dann wird es der vielleicht falsch verstehen. Wenn ich so sage, wird es der auf der anderen Seite, die auf der anderen Seite falsch verstehen. Ich sage mal lieber nichts, das ist mir zu mühsam. Das ist ein Grund, warum wir, wenn wir in die Netze gucken, denken, die Leute sind ja, das ist ja unglaublich, wie zerstritten die sind über so Kleinigkeiten, und in Wirklichkeit sind sie es aber gar nicht.
Monika Sommer-Hasenstein aus Saarbrücken schreibt uns eine Anmerkung zum Gendern. Der Wunsch, eine männliche und weibliche Form, die Schreibweise einzuführen, entstand in den 90ern des vorigen Jahrhunderts und ging von Frauen aus, um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch sprachlich umzusetzen. Die Diskussion, die heute darüber geführt wird, hat mit dem Ursprung des Anliegens nur noch wenig zu tun, schreibt Frau Sommer-Hasenstein. Herr Hübel.
Teile ich die Einschätzung? Also ich habe mich da auch sehr intensiv mit beschäftigt, mit der Geschichte des Genderns. Ich glaube, es fing ja sogar schon in den 70ern an, wo dann stark in den 80er, 90er Jahren, da war das auch noch ein aktivistisches Projekt, um Aufmerksamkeit zu lenken auf die sehr großen Ungerechtigkeiten, die es damals nachweislich gab am Arbeitsmarkt und so weiter. Und dieses Anliegen sozusagen wurde weitergetragen, und interessanterweise jetzt 30 Jahre später, wo man zeigen kann, dass zum Beispiel am Arbeitsmarkt Frauen nicht mehr diskriminiert sind, zumindest nicht bei Bewerbungen, sondern umgekehrt Männer es schwerer haben. Auch das ist überraschend, aber nur für alle, die das immer nicht glauben wollen. Ich habe in meinem Buch die ganzen Quellen dazu genannt. Also es ist relativ gut belegt, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern ist das so. Man hat also nicht dieses Update gemacht. Man denkt, man ist noch in den 90er Jahren. Und jetzt gerade, wo es eigentlich sich stark annähert, vor allem bei den jungen Männern und Frauen, die haben sehr ähnliche Chancen. Und sehr junge Frauen sind sogar besser in den ganzen PISA-Ergebnissen, studieren häufiger und so weiter. Also haben eigentlich mehr Erfolg als die jungen Männer. Da hat man plötzlich mit dem Gendern angefangen, und deshalb glaube ich auch, dieses ursprüngliche Projekt ist ein bisschen aus den Augen verloren worden, und es hat jetzt eher diese Funktion, man möchte zur richtigen Gruppe gehören und nicht die falschen Signale in bestimmten Milieus senden.
Claudia Schneebauer hat uns eine E-Mail geschrieben aus Saarlouis. Sie schreibt, Philipp Hübel spricht mir aus dem Herzen. Was sie gerne fragen will, ist, wie entwickle ich eine universelle Ethik, wenn ich kein Initialereignis habe? Wir haben diktatorische Machtstrukturen weltweit sowie eine Historie gespickt mit Genoziden, Inzucht und Korruption. Das wird auch bei der zweiten Flasche Rotwein nicht hübsch, schreibt Frau Schneebauer. Wie einige ich Milliarden von Menschen und damit zig Partikularinteressen auf eine umfassende Ethik? Das ist natürlich eine Riesenfrage. Gibt es eine mittellange Antwort darauf?
Wenn ich eine kurze oder sogar eine lange Antwort hätte, würde ich gleich das nächste Buch schreiben und sehr berühmt werden. Also wie man das praktisch umsetzt, ist eine große, fast zu große Frage. Aber natürlich ist es vollkommen richtig. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Grausamkeiten. Je weiter man zurückgeht, desto schlimmer haben die Menschen einander behandelt. Aber man kann es auch umgekehrt erzählen, auch als eine Geschichte des moralischen Fortschritts. Deshalb nenne ich nur als ein Beispiel die Menschenrechte. Also es war vollkommen undenkbar noch im 19. Jahrhundert, dass es etwas gibt wie universelle Menschenrechte, auf die sich die meisten Staaten der Welt einigen. Und 1948 ist das Wirklichkeit geworden. Inzwischen haben das fast alle Staaten haben sich darauf verpflichtet. Natürlich halten viele Staaten diese Menschenrechte nicht ein. Sie werden immer noch verletzt. Sich darauf zu verpflichten, garantiert nicht, dass sie wirklich umgesetzt werden. Aber dass wir überhaupt die Idee haben, dass universelle Rechte für alle gelten, ist schon mal ein riesiger Fortschritt. Und insgesamt gibt es auch eine Entwicklung, dass die mehr eingehalten werden und dass man sie auch mehr einfordert. Das wäre sozusagen die positive Antwort. Wie das im Einzelnen funktioniert, ist natürlich dann politisch, strategisch sehr kompliziert. Es hat sehr viel mit Bildung zu tun. Es braucht auch Zeit. Also Menschen ändern nicht so schnell ihre moralischen Auffassungen. Aber man kann zeigen, dass die jüngeren Generationen insgesamt in fast allen Ländern progressiver sind und mehr sozusagen ihren moralischen Kreis, sagt man manchmal, stärker ausdehnen als die Vorgängergeneration. Also nicht nur sowas sagen wie Moral gut behandelt werden sollen die Leute, die zu mir gehören, also mein kleiner Kreis, Familie, Clan, vielleicht noch die Religion, sondern die auf die ganze Welt ausdehnen. Also das ist auch eine positive Entwicklung.
Unser Hörer Christoph hat uns geschrieben, wenn ich jemandem nun Moralismus vorwerfe, also eine übertriebene Anwendung von Moral, einen Ismus, agiere ich dann nicht auch besonders moralisch? Ich berufe mich ja dann auch darauf, Leute, ich kenne das richtige Maß, ihr übertreibt, ich habe die Moral.
Ja, sehr gute Frage. Das ist die berühmte Selbstanwendung. Lernt man sofort in der Philosophie immer gleich, wenn man eine These hat, auf sich selber anzuwenden. Ist es vollkommen richtig, habe ich im Buch auch geschrieben. Also wer sagt, ihr seid Moralisten, macht auch eine moralische Selbstdarstellung. Das ist unhintergehbar. Jeder normative moralische Aussage sagt auch immer etwas über mich. Also genau wie der Hörer das beschrieben hat, in dem Moment, wo ich sage, ihr seid Moralisten, sage ich, ich bin der, der ausgeglichen ist und dem es wirklich um die richtigen Werte geht. Weil das jetzt alle tun, sage ich in dem Buch, gibt es einen Ausweg, damit man sich das nicht sozusagen so eine Art Moralismus-Ping-Pong sich gegenseitig vorwirft. Man kann sich auch fragen, was sind denn jetzt wirklich die Probleme, die du siehst? Was sind die Maßnahmen oder die Normverletzungen, die du da anprangerst oder die du da umsetzen möchtest? Und was spricht auch empirisch, faktisch dafür, dass das der Missstand besteht. Ne? Also welchen Missstand gibt es jetzt am Wohnungsmarkt, wenn Leute nach Wohnungen suchen? Wie willst du das aufschlüsseln und welche neuen Probleme entstehen das? Und sobald man diese Fragen stellt, dann hat man diese Diskussion weggeführt von dieser Vorwurf, ne? Du bist auf der Seite und du bist auf der Seite, hin zu der wirklichen Sachfrage. Und dann kann man eine politische Diskussion führen. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt dazu, ist, glaube ich, wichtig, sich dann auch klarzumachen, man wird sich dann auch mal irren. Man irrt sich manchmal über die Fakten, man kennt vielleicht nicht alle empirischen Daten zum Wohnungsmarkt, man kennt nicht die komplexen moralischen Probleme von Interessenabwägungen, die es in der Politik gibt und so weiter. Also das muss man dann aber auch einpreisen, dass man vielleicht, wenn man das in einer Gruppe diskutiert oder mit Fachleuten, seine Meinung auch nochmal ändern kann.
Wenn das nicht gelingt, also dass man, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man verstärkt mit Fakten argumentiert, dass man Studien anführt, was Sie im Buch auch sehr, sehr viel machen und umfangreich machen. Wenn das nicht gelingt, wo sehen Sie denn die Hauptkosten dieses Moralspektakels für die Gesellschaft und für die Politik? Wozu führt das konkret?
Also die naheliegenden Kosten sind, die öffentliche Diskussion ist verzerrt. Ich habe das ja schon gesagt, die Leute, die laute Stimmen haben, Extrempositionen, kriegen sehr viel Aufmerksamkeit. Das sind oft auch etwas robustere Typen, denen ein bisschen egal ist, ob sie kritisiert werden. Die sind auch vielleicht ein bisschen narzisstisch, weil sie sich gerne darstellen mit ihren sehr starken Thesen und dafür Rückmeldung haben wollen. Und die Leute, die differenziert sind in der Mitte, die auch vielleicht das Gefühl haben, ich möchte jetzt mich gar nicht so in den Vordergrund spielen oder ich mache diese Interessenabwägung, lohnt es sich, den Hass, den ich dann vielleicht bekomme, wenn ich mal was Zugespitztes sage, auf mich zu nehmen, die werden rausgedrängt. Also das ist der erste Kosten. Wir haben eine Verzerrung der öffentlichen politischen Diskussion. Es gibt aber auch viele andere Verzerrungen. Also es gibt eine verzerrte Wissenschaft, wenn Wissenschaftler zu sehr versuchen, etwas zu zeigen. Auch das kann man zeigen. Man nennt das manchmal White Hat Bias. Also wenn Wissenschaft mit weißem Hut, der weiße Hut ist, den hat der gute Cowboy früher im Cowboy-Film aufgehabt.
Bringst du mal ein Beispiel, ein konkretes Beispiel. Ja.
Und da gibt es viele Untersuchungen, dann wollen vielleicht Wissenschaftler zeigen, wie schlimm die Diskriminierung in Deutschland ist. Diskriminierung ist etwas, was wir alle ablehnen, das ist besonders schlimm, also das sollte man bekämpfen. Aber dann fängt es plötzlich an, dass Leute immer weitere Begriffe von Diskriminierung auffassen und sagen, dass Ungleichheit, die es einfach gibt zwischen den Menschen, schon ein Anzeichen für Diskriminierung ist. Der Mehrheit der Gesellschaft dann suggerieren, aha, alle sind diskriminiert und in Wirklichkeit hat man vielleicht nur die Begriffe erweitert. Also da besteht die Gefahr, dass man zwar zeigen möchte, dass das Schlechte noch besteht, aber so sozusagen enthusiastisch ist, dass man da über das Ziel hinausschießt und dann die Leute vielleicht sowas sagen wie, ah, naja, das ist ja immer so ein bisschen tendenziös hingedreht. Ich vertraue dann vielleicht auch der Wissenschaft nicht mehr. Das sind ein Kostenpunkt, den man hat.
Es gibt eine Reaktion von unserer Hörerin Anna, die hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65 100 und ihr kommt das hier zu oberflächlich vor. Sie meint, ihren Kommentar muss man einordnen. Sie sagt, es stimmt nicht, beziehungsweise es ist deutlich komplexer, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt hätten. Haben Sie das so gesagt, dass Männer und Frauen die exakt gleichen Chancen haben oder wollen Sie darauf reagieren?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Ich habe das im Buch, habe ich nur einige Sachen davon erwähnt. Es gibt dafür sehr viel Forschung. Mir ging es nur darum, dass bei Bewerbungen auf Stellen, dass man früher nachweisen konnte bis etwa 2010, dass wenn man denselben Lebenslauf losschickt und mal eine Frau darüber schreibt, einen fiktiven Lebenslauf, so machen das die Forscher, ja, die nehmen einen fiktiven Lebenslauf, mal nehmen sie einen Männernamen, mal einen Frauennamen, aber sonst ist alles gleich. Und die schicken die los auf reale Stellenausschreibungen. Und bis 2010 hat eine große Metastudie ergeben in, ich glaube, 6 oder 8 untersuchten Ländern, vielleicht waren es sogar noch mehr, wurden bei derselben Qualifikation Männer häufiger eingeladen. Und ab 2009 ist es allmählich gekippt. Und inzwischen ist es so, dass wenn man dieselben Lebensläufe losschickt, Frauen fast doppelt so oft in Deutschland eingeladen werden wie Männer mit demselben Lebenslauf. Also in dem Punkt kann man ziemlich klar zeigen, die bei den größten Untersuchungen, die es gibt, da sind Frauen nicht benachteiligt. Es gibt aber natürlich innerhalb einer Firma und von Unternehmen viele Formen von Benachteiligung. Das berühmteste Beispiel ist die sogenannte Motherhood Penalty, Mutterschaftsstrafe vielleicht auf Deutsch übersetzt. Also dass Frauen, sobald sie Kinder kriegen, zurückgestuft werden. Unter anderem, weil der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin denkt, wenn die jetzt Kinder hat, dann ist sie nicht mehr so leistungsfähig. Das mag oft nicht stimmen, aber das ist ein Effekt, den man relativ gut auch zeigen kann. Also beileibe ist es nicht so, dass Frauen keine Nachteile haben, nur in diesem Punkt halt nicht mehr. Aber wir haben dieses Update oft noch nicht gemacht.
Ich hatte Sie vorhin auch nicht so verstanden. Und dafür sprechen auch hier diese Zahlen, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gesammelt hat. Die wollen wir auch nochmal nennen. Frauen verdienten in Deutschland im letzten Jahr durchschnittlich immer noch 18% weniger als Männer, schreibt sie. Und auch in Führungspositionen sind Frauen in Deutschland nach wie vor unter repräsentiert. Aber auch hier der Satz, die Ursachen für die Benachteiligung der Frauen sind vielfältig und ebenso die Lösung. Herr Hübel, lass uns nochmal drüber sprechen. Warum haben wir eigentlich so ein feines Sensorium für Moral? Warum hat die Evolution uns das eigentlich mitgegeben? Auch darüber schreiben Sie ein ganzes Kapitel in dem Buch.
Ja, also das ist natürlich Forschung aus der Psychologie und auch aus der evolutionären Psychologie. Also die Frage, welchen Vorteil hat das eigentlich mit sich gebracht? Wir sind die einzigen Wesen, die überhaupt sowas haben wie Moral. Und die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass Menschen miteinander kooperiert haben und dieses Kooperationsproblem irgendwie lösen mussten. Sie mussten in der Gruppe zusammenarbeiten. Gruppen, die gut sich an die Regeln gehalten haben, die zusammengearbeitet haben, waren besser als die verfeindeten Gruppen. Gruppen haben sich gegenseitig bekämpft. Also wer sich gut zusammenhält, kann besser kämpfen, besser jagen, sich auch besser verteidigen, besser sich um die Schwachen und die Kranken kümmern und überlebt eher. Und so haben sich wahrscheinlich sogenannte prosoziale Gene durchgesetzt, also die uns dazu bringen, erstmal überhaupt moralisch zu sein, also einen Sinn für Fairness zu haben, auch einen Sinn für Hierarchien. Wer hat was zu sagen, wer ist besser in einem Bereich, wer ist nicht so gut, sich um die Kinder zu kümmern und die schwach sind. Also diese ganzen Fähigkeiten haben sich irgendwie herausgebildet und natürlich damit auch die Eigenschaft, das den anderen zu zeigen. Denn es war wichtig, um die richtige Partnerin, den richtigen Partner zu bekommen, dass man auch so wahrgenommen wurde als jemand, der moralisch ist. Und das kann man heute noch nachweisen. Also bestes Beispiel sind Kontaktanzeigen, wenn man die weltweit sich anschaut und auch Profile auf so Dating-Plattformen. Den Menschen ist immer wichtig, dass die Partnerin, der Partner attraktiv ist, also physisch attraktiv ist. Aber danach kommen sofort Tugenden, moralische Tugenden. Die sollen ehrlich sein, liebevoll, hilfsbereit und so weiter. Also das sind alles moralische Eigenschaften. Also Moral macht auch attraktiv, naheliegend. Wir möchten natürlich mit Leuten zusammenleben und vielleicht dann auch eine Familie gründen, mit denen wir moralisch irgendwie übereinstimmen. Wir wollen nicht mit Leuten zusammen sein, die sich als wahnsinnige Psychopathen rausstellen.
Also die Moral ist nicht unbedingt der große Gegenspieler der Sexualität, wie das manche Religion darstellt. Also der Drang, uns fortzupflanzen, ist möglicherweise einer der Hauptgründe, warum wir eine Moral haben.
Genau, das ist sehr naheliegend, dass es auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist. Und der zweite ist natürlich, in der Gruppe zu funktionieren. Das merkt man heute auch, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, mit wem arbeite ich gerne zusammen. Das muss auch irgendwie funktionieren. Also man muss dieses Koordinationsproblem lösen. Und die ganzen Gesetze, die wir heute haben, diese ganzen, auch der Ethikunterricht in der Schule und so weiter, das ist eine kulturell spätere Entwicklung, dass der Mensch dann angefangen hat zu sagen, ja, wir müssen jetzt das aber irgendwie in ein System bringen, wir müssen das mal formulieren, wir brauchen allgemeine Regelungen, die vielleicht dann auch unabhängig von Einzelmeinungen sind. Und so ist das entstanden, was wir heute Ethik nennen, also die Wissenschaft der Moral, auch die Rechtsprechung gehört da eng zusammen, die sind sehr nah miteinander verwandt, dass wir sagen, aha, wir müssen jetzt bestimmte Normverletzungen auch sanktionieren, aber nicht mehr wie in der Gruppe früher, dass wir Leute an den Pranger stellen oder ausschließen. Das sind zu harsche Formen der Sanktionierung, sondern wir wollen das irgendwie objektiv machen. Und so kommt die Gesetzesprechung und die Institutionen und so weiter ins Spiel.
Eine weitere Reaktion kommt von Patricia Schumann aus Saarbrücken. Sie schreibt, eine Gleichberechtigung ist immer noch nicht hergestellt. Der Gender Pay Gap ist immer noch existent. Die Altersarmut ist es aus verschiedenen Gründen immer noch weiblich. Frauen kann man leichter in prekäre oder Teilzeitbeschäftigungsmodelle drängen oder halten, schreibt sie. Auch dies möglicherweise ein Grund, weshalb Frauen bei Einstellung von manch einem Arbeitgeber bevorzugt eingestellt werden. Männer meint sie vermutlich, natürlich nicht in jedem Bereich. Das Gendern der Sprache nun, jetzt kommt ihr Punkt, als nachträgliche, nicht mehr notwendige Überkorrektheit oder überwiegend als moralinsaure, überhebliche oder belehrende Demonstration von Gleichstellung dargestellt wird, halte ich für zu kurz gegriffen. Es handelt sich um eine noch immer notwendige und längst fällige Sichtbarmachung und Teilhabe von Frauen in jedem gesellschaftlichen Kontext. Die Meinung von Patricia Schumann. Herr Hübel, Sie können darauf reagieren.
Ich sage mal ganz kurz noch was zu diesem Gender Pay Gap, ne? Diesen 18%. Also die sich jetzt mit der Ökonomie, mit Genderökonomie, also mit der Ökonomie der Geschlechter beschäftigen, die weisen immer darauf hin, dass man nicht roh einfach schauen kann, wie viel verdienen die eine Gruppe und die andere Gruppe. Dann kommt man auf diese 18%. Sondern man muss sich anschauen, bei denselben Lebensläufen mit denselben Interessen, wie ist der Unterschied? Und dann schrumpft der auf 6% und nach einigen Studien auch auf 2%. Also wenn mit denselben Ausbildungen Vollzeit arbeitend Männer und Frauen verglichen werden, dann ist der Gender Pay Gap kleiner. Der Hauptgrund für diesen Gender Pay Gap ist, dass Frauen viel häufiger als Männer in Teilzeit arbeiten. Da kann man jetzt drüber reden, das hat was mit Kindern hauptsächlich zu tun, vielleicht auch mit Kinderbetreuung, das müsste man jetzt differenziert sehen. Aber nur die rohen Zahlen zu nennen, dann führt man nicht die Debatte, die jetzt wirklich an die Wurzel geht, der Unterschiede, sondern das ist sozusagen erstmal ein oberflächliches. Die 18% gehen jetzt nicht auf Diskriminierung zurück. Aber sie hat natürlich recht, dass in der Vergangenheit diskriminiert wurde und dass sich das heute noch auswirkt, zum Beispiel durch die Renten. Das ist der eine Punkt. Zu dem Gendern, das wird oft gesagt, ja, es geht um Respekt und Sichtbarmachung und so weiter, aber das ist in meinen Augen genau der sprachphilosophische und grammatische Denkfehler, der vielen Studien zugrunde liegt, denn das generische Maskulinum, die Steuerzahler, die Besucher und so weiter, schließt schon alle ein, Männer, Frauen und andere. Also niemand wird da sichtbar gemacht, weil alle sowieso eingeschlossen werden. Deshalb muss man auch niemanden sichtbar machen. Jetzt könnte man sagen, das akzeptiere ich vielleicht sogar. Und die Studien, wenn man sich die genauer anguckt, die zeigen das auch alle, dass die vielleicht grammatisch fragwürdig sind. Aber ich will einen drüber hinausgehen. Das ist vielleicht diese Idee, ne? Also ich benutze jetzt, ich sage jetzt sowas wie BesucherInnen. Nicht, weil ich glaube, dass die Sprache selber diskriminiert. Aber vielleicht kann ich damit
etwas verändern,
ja, indem ich
Bewusstsein schaffen.
Ein Bewusstsein schaffe. Ich habe auch mal so gedacht, ich habe sogar einen Artikel dazu geschrieben. Ich glaube, bin da mittlerweile etwas skeptischer. Es gibt jetzt einige Versuche, die gemacht wurden. Da werden den Leuten genau das gezeigt wird. Da steht Pilotinnen oder Piloten steht da und PilotInnen mit Sternchen. Oder es wird so vorgelesen. Und da gibt es zahlreiche Experimente, wo die Leute dann nicht mehr an Piloten, an Männer oder an Frauen, dass sie nicht mehr an Frauen denken, wenn sie PilotInnen hören. Also diese Idee, dass man bestimmte vielleicht Stereotype, also Generalisierung über Gruppen verändern könnte durch die Sprache, ist auch fragwürdig. Oder die Effekte sind so winzig, dass man sich fragen kann, soll ich jetzt für so Stereotypkorrekturen, Minimalkorrekturen, dass Leute jetzt ein bisschen mehr an Frauen oder je nachdem an bestimmte Gruppen denken, soll ich dafür jetzt dauerhaft die Sprache ändern? Also ich glaube, das ist oft eine sprachmagische Vorstellung, diese Idee, wenn ich die Sprache ändere, dann mache ich auf irgendwas aufmerksam und dann ändern die Menschen auch ihre Normen. Und das ist einfach leider nicht so. Wenn das so wäre, wäre es toll, das wäre ein einfaches Mittel. Aber es funktioniert so nicht. Also die ganzen Experimente geben das eigentlich nicht her.
Und es spricht uns nicht frei davon, weiter gegen Diskriminierung uns einzusetzen.
Genau, aber
das ist ja das Wichtige.
Anderes Projekt. Ich glaube, das ist das Projekt, wo es wirklich wieder um diese Frage geht, ne? Wie funktioniert zum Beispiel die Einstellung? Ne? Sollte man, wenn man den Lebenslauf begutachtet bei dem Human Resources Department, sollte man dann einfach sagen, ja, wir betrachten den Lebenslauf ohne den Namen. Das könnte man zum Beispiel Blindbegutachtung gibt es zum Beispiel in der Musik, Vorspiel hinter einem Vorhang. Golden hat den Nobelpreis dafür bekommen. Claudia Golden hat den Nobelpreis dafür bekommen, dass sie gezeigt hat, dass das nachweislich die Diskriminierung in der Musik verbessert. Also das kann man alles machen, aber die Sprache scheint mir nicht der beste Weg zu sein.
1:30 haben wir noch oder 2 Minuten. Sie bringen im Buch ganz konkrete Ideen, wie wir dem Moralspektakel entkommen und uns nicht dazu verführen lassen. Die erste ist, lass uns gegenseitig nicht als Mitglieder von Gruppen wahrnehmen, sondern als Individuen. Was könnte das denn konkret bedeuten? Vielleicht können wir noch über ganz konkrete Maßnahmen sprechen, die wir mitnehmen können oder die wir vielleicht sofort umsetzen können.
Also man kann zeigen, sobald sich Leute bestimmten moralischen Gruppen zuordnen, ja, heute nennt man die manchmal Identitätsgruppen. Ist nicht ganz klar, was das für Gruppen sind, aber es sind irgendwelche Gruppen, die vielleicht durch das Geschlecht, die Hautfarbe, Migrationsgeschichte, sexuelle Orientierung festgelegt werden und die haben meistens auch eine bestimmte moralische Agenda. Sobald das Menschen machen, haben sie eher das Gefühl, sie werden benachteiligt und diskriminiert und zwar ganz unabhängig, welcher Gruppe sie gehören. Gilt auch für weiße Studenten zum Beispiel in den USA. Also die Unterschiede zu betonen, zu sagen, ich gehöre zu der Gruppe, die hat auch einen bestimmten Kern, was diese Gruppenzugehörigkeit ausmacht, die führt eher dazu, dass wir uns als konkurrierende Gruppen wahrnehmen in so einer Art Nullsummenspiel. Wenn die eine einen Vorteil hat, muss die andere einen Nachteil haben. So ist die Gesellschaft nicht. Wir gehören unzähligen Gruppen an. Diese ganzen sogenannten Identitätsmerkmale machen nicht wirklich unsere Identität aus. Also die Hautfarbe, das ist wichtig, unsere Hautfarbe, unser Geschlecht für unser Leben. Aber unsere Identität im philosophischen Sinne wird dadurch nicht ausgemacht. Sobald wir uns als Individuen wahrnehmen, können wir uns genau um diese Diskriminierung kümmern. Die muss man abschaffen. Aber wir machen nicht diesen essentialisierenden Schritt, dass wir sagen, ich bin bestimmt durch diese Gruppenzugehörigkeit. Das scheint mir ein ziemlich klarer Fall zu sein.
Philipp Hübel, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und sende viele Grüße nach Berlin. Danke Ihnen vielmals.
Ich danke Ihnen.
Philipp Hübel, Moralspektakel ist der Titel des Buches, Untertitel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Erschienen im Siedler Verlag, 336 Seiten, kosten 26 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Martin Rees, an Markus Volz und an Sonja Kolling-Bost. Kommende Woche ist unser Gast Ulrich Schneider. Sein Buch trägt den Titel Krise, das Versagen einer Republik. Sie kennen Schneider als Sprecher und Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, dessen Geschicke er von 1999 bis 2024 geleitet hat. Und dabei ist er natürlich immer wieder in den Medien aufgetreten. In seinem neuen Buch stellt er uns allen kein gutes Zeugnis aus und sagt, die Bundesrepublik stand mit Corona, Energiekrise und Lebenshaltungskosten explodierenden vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Trotzdem ist es uns nicht gelungen, die Gesellschaft in der Krise zusammenzuhalten. Warum, das wird er nächste Woche sagen bei Jochen Marmitt. Mein Name ist Kai Schmieding.
Danke für euer, danke für Ihr Interesse. Wenn ihr keine Fragen an den Autorsendung verpassen mögt, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek. Dort findet ihr viele weitere Folgen unserer Sendung. Informationen über unsere künftigen Themen auch immer auf sr2.de. Wenn ihr unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben wollt, Sachbücher zu gewinnen, sendet eure Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100. Gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp, nicht nur für Buchfreunde. Der Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar jährt sich dieses Jahr im September zum 20. Mal als damals größter Brand der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mehr als 50.000 unschätzbar wertvolle Bücher standen in Flammen. Der Brand hat sich ins kollektive Gedächtnis des Landes eingeschrieben, als Katastrophe, aber auch als ein Ereignis, das Menschen zusammengeschweißt hat. Der Podcast Bücher in Asche in der ARD Audiothek erzählt von den persönlichen Geschichten hinter dieser Brandnacht, von den Menschen, die die Bibliothek mit ihrem Einsatz gerettet haben, von der Buchbinderin, die unter Schweiß und Zeitdruck beschädigte Bücher zur Konservierung in Folie gewickelt hat, vom Feuerwehrmann, der ins Gebäude reingerannt ist durch tosende Feuer, um das wichtigste Buch zu retten. Sehr emotionale und bedeutsame Geschichten über Zusammenhalt, Gemeinschaft und Solidarität, wenn es darum geht, sich für die gute Sache einzusetzen und ja, unser Kulturgut zu schützen. Bücher in Asche, jetzt in der ARD Audiothek, unser Tipp.